Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns mitgebracht habe für diesen vierten Advent, ist genauso ein Text, der schon ein bisschen auf Weihnachten hindeutet, aber eben noch im Advent verortet ist. Der steht in Matthäus 1. Wir wollen hören auf die Verse 16 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, dass er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bei sich bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, danke für diese gewaltigen Verse aus dem Beginn des Neuen Testamentes, Herr, mit denen du uns heute Morgen segnest für diese Predigt. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, um dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute Abend im Heiligabendgottesdienst werde ich genau über diesen Text predigen, aber ganz anders als heute Morgen. Als ich mich auf den Heiligabendgottesdienst vorbereitet habe, da habe ich mir so den Josef rausgegriffen. Der wird uns heute Abend durch den Gottesdienst führen. Aber wie ich mich dann mit dem Text auseinandergesetzt habe, da bin ich neu auf die Engelsbotschaft aufmerksam geworden. Und dann habe ich darauf den Blick gerichtet und dann war ich so im Überlegen, lasse ich das mit dem Josef bleiben und konzentriere ich mich darauf. Und da war ich glücklich, dass wir heute an diesem Sonntag zwei unterschiedliche Gottesdienste haben. Einen am vierten Advent und einen an Heiligabend. Und so möchte ich jetzt erstmal über die Engelsbotschaft sprechen. Mit den Engelsbotschaften ist was ganz Besonderes in der Bibel. Wann immer Gott Engel schickt mit einer Botschaft zu den Menschen, dann verändert sich deren Leben. Also Mose, der da 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters hütet, der kriegt den Engel des Herrn im Dornbusch gesandt. Gott ist dabei und spricht ihn an, und fortan ist das Leben ganz anders. Nicht mehr ruhiges Leben als Hirte, da muss er nach Ägypten gehen, das Volk aus der Gefangenschaft führen. Da ist ein Bileam, der das Volk Israel verfluchen will. Und Gott schickt seinen Engel. Und als er dem begegnet ist, da ist alles verändert. Da flucht er nicht mehr Israel, sondern er segnet es halt. Oder denken wir an die Osterverkündigung, die Frauen am Grab oder mit den Emmaus-Jüngern, als da der Engel kommt, dass die Engel ihnen die Dinge verkündigen, als Jesus ihnen verkündigt, da wird alles anders. Vorher waren sie furchtsam, dann werden sie freudig. Oder Apostelgeschichte 12, als da Petrus gefangen ist, im Gefängnis halt nicht, kein Ausweg, er muss mit dem Tod rechnen, da kommt der Engel Gottes halt, die Ketten fallen von ihm ab, die Türen werden aufgetan, es verändert sich alles. Und so auch hier in dieser Geschichte, wo der Engel zu Josef tritt, da verändert sich sein ganzes Leben. Und dem wollen wir nachgehen in dieser Predigt. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: ein veränderndes Engelswort. Ein veränderndes Engelswort. Und ich möchte an fünf Punkten zeigen, wie in dieser Engelsbotschaft und durch diese Engelsbotschaft mit dem, was es beinhaltet, alles anders geworden ist. Es ist erstens dieses Engelswort ein Wort von der Furchtlosigkeit. Es ist zweitens ein Wort von der Gottessohnschaft. Es ist drittens ein Wort von der Jungfrauengeburt. Es ist viertens ein Wort von der Namensgebung und fünftens ein Wort von der Schrifterfüllung. Und alles verändert alles im Prinzip, was hier steht. Ein veränderndes Engelswort, das erste, das ein Wort von der Furchtlosigkeit. Da ist Josef, er ist verlobt, ist ein frommer Mann, so sagt es hier diese Predigtstelle, diese Perikopen. Er ist fromm, kommt aus königlichem Hause halt und er hat eine Frau, die er heiraten möchte, aber er stellt fest, die ist schwanger. Und das Kind ist nicht von ihm. Und der Text drückt das aus, dieses Dilemma, in dem er steht. Also damit will er nichts zu tun haben. Aber er scheint diese Frau sehr zu mögen und er ist ein anständiger Mann und er will sie nicht in Schanden bringen, trotzdem will er sie aber verlassen. Das ist sein fester Beschluss. Da will er nicht mitmachen. Er hat Angst vor dem, was kommt. Wie soll ich mit so einer Frau zusammenleben, die noch nicht mal verheiratet ist, die da etwas getan hat, was ein todeswürdiges Verbrechen ist, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so wie heute, wo man sagt, ist alles nicht so schlimm, sondern zu sagen, damals war das klar. Die hatte unverheiratet vorehelichen Geschlechtsverkehr aus seinem Denken und das hätte die Todesstrafe nach sich gezogen. Und vor all dem, was da kommt, da hat er Angst, das will er nicht. Mit so einer Frau will er seine Zukunft nicht machen und will einen Cut setzen. Und dann kommt der Engel. Und dann erklärt der Engel in der Botschaft ihm das, was dort ist, was da passiert und sagt als allererstes zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und das dringt an sein Ohr. Und das hat er verstanden und als er dann aufwacht vom Traum, so heißt es hier, da verlässt er Maria nicht, sondern er nimmt sie zu sich. Da geht er in die Zukunft, die dann keine einfache ist. Das lesen wir dann weiter im Matthäus-Evangelium halt mit all dem, was da kommt. Aber er darf das hören, er braucht keine Angst zu haben von dem Engel und nimmt diese Botschaft an. Diese Botschaft des Fürchte dich nicht hat ihn verändert, dass er bei Maria geblieben ist. Und dieses Fürchte dich nicht ist etwas, was wir in der Weihnachtsgeschichte immer wieder finden. Bei all dem, die Menschen dort begegnen, immer wieder hören sie dieses Fürchte dich nicht. Und dann lassen sie sich auf die Botschaft, und dann lassen sie sich auf das Kind in der Krippe ein und ihr Leben wird verändert. Wir haben es eben in der Evangeliumslesung gehört, Lukas 1,30, der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Die stellt fest, sie ist schwanger dann, müssen sie sich vorstellen, und die weiß, was das bedeutet in der damaligen Welt. Das hätte ja genauso gut geheißen für sie, hey, das wird mich in schlimme Schwierigkeiten bringen. Aber der Engel sagte, du brauchst keine Angst vor deiner Zukunft zu haben, fürchte dich nicht. Heute Abend werden wir hören als Evangeliumslesung Lukas 2, wo da die Engel den Hirten die Weihnachtsbotschaft verkündigen. Und auch da wieder das erste Wort, fürchtet euch nicht. Gott ist Mensch geworden und weil Gott Mensch geworden ist, könnt ihr fortan ohne Furcht durchs Leben gehen. Das durchzieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Weihnachtsgeschichten, aber auch durch die ganze Bibel. Ich sage das ja immer wieder hier oben von der Kanzel. Der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Und das ist das, was du heute Morgen hören darfst in diesem Gottesdienst für dein Leben, für deine Situation. Mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deiner Furcht. Gott sagt dir noch einmal so, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst vor dem Morgen und vor dem Übermorgen zu haben. Ja, da mag es große Schwierigkeiten geben in deinem Leben. Aber er ist da, der lebendige Gott. Und deshalb darfst du furchtlos sein, wenn du ihn fürchtest. Wenn du in ihn glaubst, darfst du furchtlos sein. Da sind Menschen heute Morgen hier, die finanzielle Sorgen haben. Die vielleicht gar nicht direkt drin sind, aber Angst haben, ihr Geld zu verlieren. Manche sind schon in einer schwierigen finanziellen Situation. Gott sagt euch zu, fürchtet euch nicht, ich bin da. Es sind Menschen heute Morgen hier, die Angst haben zu versagen in einer Prüfung oder in ihrer Familie, vielleicht jetzt auch an diesem Weihnachtsfest. Gott sagt euch zu, fürchte dich nicht. Und da ist vielleicht der ein oder andere von Krankheit geschlagen, der nicht weiß, wie es weitergeht, vielleicht sogar so schlimm, dass er Angst hat zu sterben. Da sagt Gott dir, fürchte dich nicht, ich bin da, ich bin selbst in deinem Tode da, fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft, die du hören darfst. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Und das verändert alles. Das macht Glauben aus. Glauben heißt nicht, Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, heißt nicht, seinen Zehnten zu geben, heißt nicht, so zu leben, wie die 10 Gebote zu haben, sondern heißt zu erleben, Gott ist da, er ist bei dir, er hat dich lieb, so lieb, dass er für dich auf Golgatha gestorben ist und sagt dir zu, hey, ich gehe mit dir in all das, was kommt, in all deine Probleme, in all deine Schwierigkeiten, die werden wir gemeinsam tragen und lösen. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Und das ist das Wunderbare des Glaubens. Je mehr wir das zulassen, desto mehr wird es uns verändern. Je mehr wir die Botschaft Jesu, dieses fürchte dich nicht, in unserem Leben haben und groß werden lassen, desto kleiner wird unsere Weltangst. Je weniger Jesus aber da ist, desto mehr verschiebt sich das, desto mehr Weltangst wird kommen. Und da kannst du dich entscheiden. Lebst du in der Furcht des Herrn, gibst du Jesus die Ehre und deine Weltangst wird kleiner und kleiner, oder willst du diesen Jesus klein sein lassen und dafür mit großer Weltangst leben? Das ist das Wunderbare, diese Veränderung, die wir erleben dürfen, wenn wir bei dem Heiland sind, dass unsere Weltangst kleiner wird, weil er da ist, der Gott und Herr dieser Welt. Das erlebt Josef hier, aber das dürfen auch wir erleben, diese Veränderung. Ein zweites veränderndes Engelswort, ein Wort von der Gottessohnschaft, das alles verändert. Da heißt es hier im Vers 20, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Und dann kommt es, denn das, was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Der Engel erklärt jetzt nicht irgendwie, naja, die hat Ehebruch begangen, aber das ist sonst so eine Anständige, die kannst du jetzt zunehmen. Nein, hier ist ganz was anderes, was hier läuft, ein Programm. Hier kommt Gott in diese Welt. Gott kommt zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen. Gott wird Mensch. Und das verändert alles. Dass Gott Mensch wird, das ist das Ende aller Religion. Religion heißt ja, Menschen müssen etwas tun, um zu Gott zu kommen. Die müssen die Vorschriften, das ist im Judentum so, der 10 Gebote einhalten, all die anderen Gesetze, die gegeben sind, halt nicht. Und dann können sie vielleicht vor Gott gerecht werden. Das ist im Islam so, wo man die Vorschriften des Korans einzuhalten hat. Das ist im Buddhismus, im Hinduismus, überall. Der Mensch muss etwas tun. Es ist auch im falsch verstandenen Christentum so, dass man sagt, naja, ich muss so leben, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, halt, wie die 10 Gebote sagen, halt, und dann werde ich wohl vor Gott gerecht sein. Das hat mit christlichem Glauben nichts zu tun. Christlicher Glaube sagt, Gott wird Mensch, lebt für seine Geschöpfe, stirbt für sie, aufersteht und gibt ihnen ewiges Leben, Vergebung der Sünden, wenn sie nur an ihn glauben. Das verändert alles. Gott wird Mensch, der heilige und unnahbare Gott, dessen Namen die Juden nicht mehr aussprechen durften, der wird hier in den Leib dieser Maria gegeben halt. Menschwerdung, sie ist ja nicht Gottes Mutter im eigentlichen Sinne, sondern sie ist Gottes Gebärerin. Sie ist nur in Anführungszeichen ja der Körper, über den Gott in diese Welt kommt. Sie ist ja nicht diejenige, die letztlich Gott gezeugt hat. Aber durch sie kommt Gott in diese Welt. Und das wird immer wieder betont, auch in Lukas 1 einfach zu sagen, es ist der Heilige Geist, also Gott selber, der da ist. Und das verändert alles. Jesus ist Gott. Das sagt uns die Schrift immer wieder, nicht ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater halt. Nicht die Weisen aus dem Morgenland, die kommen halt und sie beten das Kind an. Das wäre schlimmster Götzendienst, wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre. Aber er ist der lebendige Gott und das verändert alles, alles. Gott wird Mensch. Das ist das Sensationelle, wenn wir eine lutherische Kirche werden, dann hätten wir hier keinen Abendmahlstisch, sondern einen Altar und dann hätten wir auf dem Altar zwei Kerzen stehen. Wir sind reformiert, deshalb haben wir einen Abendmahlstisch, keinen Altar. Aber diese beiden Kerzen auf den Altären in der lutherischen Kirche, die haben die Bedeutung, dass die Gemeinde immer wieder symbolisch daran erinnert wird, an die zwei Naturen Jesu Christi, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und weil das so verändernd ist, haben das die lutherischen Geschwister deutlich der Gemeinde immer wieder vor Augen gestellt. Und das wird hier in dieser Engelsbotschaft eben deutlich halt. Gott wird Mensch, das verändert alles. Das ist das Ende aller Religion. Ein veränderndes Engelswort, das Wort von der Gottessohnschaft. Ein drittes, was dieses Verändern des Engelswort in sich hat, das ist ein Wort der Jungfrauengeburt. Da heißt es hier, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Das ist Gott ganz wichtig, dass eben er durch eine Jungfrau auf diese Welt kommt, wo kein Mensch irgendetwas mit zu tun hat, kein Mann, sondern es ist eine Jungfrau. Und da geht es jetzt an den Josef, das zu glauben oder das nicht zu glauben. Kann das funktionieren? Oder will Gott mich hier vielleicht täuschen? Ist das richtig? Stimmt das Wort Gottes? Und er glaubt das. Der glaubt diese Engelsbotschaft und das verändert alles für ihn. Deshalb bleibt er bei seiner Frau, weil er das glaubt. Warum erkläre ich das so deutlich? Nun, weil viele Leute innerhalb der evangelischen Kirche und auch natürlich in unserer Bundesrepublik Deutschland das nicht mehr glauben. Die glauben das nicht, dass es eine Jungfrauengeburt gibt. Also, das ist so einer der gängigen Dinge unter den Theologen, wo du feststellen kannst, ob jemand gläubig ist oder ob er nicht gläubig ist. Die Frage, glaubst du an die Jungfrauengeburt, ja oder nein? Josef hat es getan. Er hat dem geglaubt, was der Engel verkündigt hat. Es ist eine Jungfrau, übrigens nicht nur der Engel. Hier, auch ganz deutlich nochmal eben, in den Texten aus dem Lukas-Evangelium, wo es Maria verkündigt wird. Es geht immer wieder um die Jungfrauengeburt. Das ist nicht irgendetwas Kleines, das ist etwas ganz Zentrales des Glaubens. Und deshalb haben wir es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis. Sonntag für Sonntag bekennen wir es in dieser Gemeinde. So glauben wir. Geboren von der Jungfrau Maria. Und wenn du das glaubst, bist du bei Gott. Wenn du das nicht glaubst, hast du keinen Glauben. Das ist nicht meine These, sondern ist das, was uns der reformierte Glaube lehrt. Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und dann heißt es dort, wahrer Glaube ist eine zuverlässige Erkenntnis. Und dann kommt es, durch welches ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort offenbart. Das macht Glauben aus. Alles für wahr halten. Wenn ich dann nur an der kleinsten Kleinigkeit zweifle, ist alles perdu. Kannst du alles vergessen. Schon zu Beginn des Alten Testamentes so, wir sind hier am Beginn des Neuen Testamentes, am Beginn des Alten Testamentes heißt es, Gott schuf Himmel und Erde. Hat sie in 7 Tagen geschaffen. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Wenn du das nicht glaubst, kannst du direkt einpacken. Brauchst du kein Stück mehr in der Bibel weiterlesen. Hast du keinen Glauben. Da hast du irgendetwas, was sich Glauben nennt. Aber nicht den Glauben der Bibel, den Glauben, der selig macht. Wenn du Gott das nicht zutraust, was er in seinem Wort sagt, bist du genau wie Adam und Eva im Paradies, die der List des Teufels auf den Leim gehen. Nicht sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich so gemeint sein, dass Gott in 7 Tagen Himmel und Erde gemacht hat? Sollte das wirklich stimmen, dass es eine Jungfrau ist? Das ist doch naturwissenschaftlich unmöglich. Natürlich ist das nach unserem Denken nicht möglich. Aber, das darf ja Maria auch hören, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Deshalb stehen diese beiden herausfordernden Dinge auch zu Beginn des Alten und Neuen Testamentes, dass du direkt sagen kannst, glaube ich es oder glaube ich es nicht. Wie gesagt, in der Theologie wird das fast von allen Theologen an den deutschen Universitäten, an den Professoren, auch von den meisten Pfarrern bestritten. Ja, nicht von einer Jungfrau, von einer jungen Frau. Da werden dann irgendwelche hanebüchenen, exegetischen Spagate gemacht, um das zu bringen. Nein, es steht so wörtlich in der Bibel, auch schon bei Jesaja, das ist ja nicht nur im Neuen Testament, es ist eine Jungfrau. Jetzt komme ich nochmal zu diesem Thema, das verändert alles. Wenn du das glaubst, was in der Bibel steht, dann verändert dich das. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du keine Veränderung erleben. Also wenn Josef das nicht geglaubt hätte mit der Jungfrau, er hätte gesagt, ja, die ist ja von irgendeinem anderen geschwängert worden, dann hätte er seine Frau verlassen, dann wäre er rausgefallen aus der Heilsgeschichte. Aber weil er es geglaubt hat und bei seiner Frau geblieben ist, deshalb wird er Teil der Heilsgeschichte und bleibt dabei. Und das ist die Veränderung, die man erlebt, ob man das glaubt oder nicht glaubt. Also ich bin 15 Jahre gewesen, als ich zum Glauben gekommen bin, das habe ich schon mehrfach erzählt. Ich habe das alles verstanden, was in der Bibel stand, auch im Konfirmandenunterricht begriffen, auch all diese Dinge, aber das habe ich nicht geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Das war irgendeine Erzählung, das hat nichts mit meinem Leben zu tun gehabt. Und dann durfte ich durch die Gnade Gottes zum Glauben finden, habe den Heiligen Geist bekommen und der hat mir offenbart, dass das Wort Gottes wahr ist, dass das alles stimmt. Und In dem Moment hat sich für mich alles verändert, indem ich das Wort Gottes als absolute Wahrheit angenommen habe. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Glauben kommen wollt. Es kann ja sein, dass heute Morgen Menschen unter uns sind, die noch nicht im Glauben stehen oder zugeschaltet sind, halt nicht. Das ist die Voraussetzung, dass Glaube entsteht, dass ihr alles glaubt, was in der Bibel steht, auch wenn ihr es erstmal nicht begreift und wenn ihr es mit eurem Denken nicht in Kongruenz bringt. Erstmal alles stumpf glauben, wie wenn der Arzt euch ein Antibiotika gegen die Lungenentzündung verschrieben hat. Da mögt ihr auch nicht verstehen, wie dieses Medikament im Einzelnen wirkt. Aber damit es wirkt, müsst ihr die Dinger runterschlucken, die Tabletten. Und genauso ist es erstmal ganz beim Glauben. Wir dürfen Fragen stellen, das sollen wir auch. Wir dürfen Dinge einfach intellektuell durchdenken. Das ist auch gar kein Problem, das ist überhaupt keine Frage. Auch diese Frage der Jungfrauengeburt. Aber wenn du sie nicht glaubst, ich sage das mal ganz deutlich, hast du keinen Glauben. Und dann ruft Gott dich zur Veränderung auf, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Das ist so ein Glaubensschibulett. Ihr kennt ja diese Geschichte aus Richter 12 oder Jephthah kämpft gegen die Ammoniter halt und die Ephraimiter gehen nicht mit. Und dann machen sie dann auch großen Stunk und dann bestraft Jephthah die Ephraimiter und der besetzt die Furten dort am Jordan. Und dann müssen alle, die rüberkommen, immer dieses Schibulett sagen. Wenn sie es nicht aussprechen können, sagen, weil die Ephraimiter haben einen anderen Dialekt gesprochen, statt Schibulett sagen die Sibulett, dann wurden die alle umgebracht. 42.000 Mann sterben dabei. Das ist das Kennzeichen gewesen halt, wie man das ausspricht. Und das Kennzeichen für wahren Glauben, eins der Kennzeichen, ist einfach zu sagen, jawohl, ich glaube, dass wirklich Jesus Christus von einer Jungfrau geboren ist. Nochmal, wir haben es im Glaubensbekenntnis, nicht meine eigene Idee, die Väter des Glaubens haben es uns so mitgegeben halt. Und wenn du das glaubst, ja, dann bist du im Glauben, dann verändert sich alles. Und dann nochmal auch meine Frage an dich halt, nicht? Ist diese Engelsbotschaft, diese Botschaft der Bibel schon an dein Ohr gedrungen und glaubst du es, dass du dich schon hast verengern lassen, dass eben Jesus Christus von einer Jungfrau geboren ist? Ja oder nein? Ein Wort von der Jungfrauengeburt. Ein viertes, ein Wort von der Namensgebung. Ich sage dir, ein veränderndes Engelswort und dieser Name, der der Frucht des Leibes Maria gegeben wird, Jesus, dieser Name verändert alles. Jesus verändert alles. Der Name Jesus ist ja die griechische Form des Hebräischen Jeshua. Jahwe ist Rettung. Und das verändert alles. Ich habe es eben schon angesprochen. Beim zweiten Punkt, dadurch, dass Gott Mensch wird, ist alles verändert, weil jetzt Rettung da ist. Weil wir Heilsgewissheit haben dürfen in und durch diesen Jesus. Und weil in diesem Namen Jesus alles heil ist. Alle Rettung. Es gibt keinen heiligeren Namen. Es gibt keinen majestätischeren Namen. Es gibt keinen mächtigeren Namen. Es gibt nur diesen einen Namen. Dieser Name, der über alle Namen ist. Und dieser Name ist uns gegeben. Im alten Bund durften die Juden den Namen Jahwe nicht aussprechen. Der war so heilig, sie konnten sich Gott nicht nahen. Aber jetzt verändert sich in Jesus alles. Jahwe rettet. Jetzt können sie diesen Jesus ansprechen, anfassen. Er ist bei ihnen. Mit diesem Namen Jesus wird alles anders. Alles. Hier ist Vergebung der Schuld. Wir müssen nicht mehr in einen Tempel nach Jerusalem laufen, müssen da Rinder, Tauben oder Schafe schlachten. Wir haben einen Namen, den wir anrufen dürfen. Jesus. Jesus sei mir gnädig an allen Orten auf dieser Welt. Und er vergibt uns, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Und noch mehr, dieser Name ist der Name, der, wenn wir in diesem Namen beten halt, dass Gott uns alles geben wird. Jesus selber sagt, Johannes 14, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist der Opener für alles. Jesus, 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 dieser heilige und ewige Name. Das ist die absolute Veränderung, wenn man diesen Namen erkennt und durch die Gnade Gottes begreifen darf, was das heißt, dass er rettet, wer Jesus wirklich ist. Dieser Name, von dem es heißt, dass eines Tages alle Knie sich beugen werden und in seinem Namen diese Beugung geschieht. Der Jesus-Name, alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus dann der Herr ist. Dieser Name verändert alles. Das ist das Große und das können wir gar nicht groß genug machen, diesen Jesus-Namen, diesen heiligen und ewigen Jesus-Namen, der alles verändert, der Weltgeschichte geschrieben hat. Nicht umsonst ist ja die Zeitrechnung danach benannt. Als dieser Jesus in die Welt kommt, da hat man gesagt, da ist ein Stopp. Es gibt eine Zeit vor der Geburt Jesu Christi und es gibt eine Zeit nach der Geburt Jesu Christi. Das ist der Name, der alles verändert hat. Wie gesagt, selbst unsere Zeitrechnung. Und da ist dieser Josef hier mit dabei. Und er hat das große Privileg, Jesus diesen Namen zu geben. Es hat mal ein berühmter Theologe gesagt, der Josef hätte die bedeutendste Nebenrolle der Welt. Denn das Problem ist, von dem wird ja nicht ein Satz überliefert. Der sagt keinen einzigen Ton. Der ist immer nur sehr passivisch. Man hört immer nur, was er tut, aber sagen tut er gar nichts. Aber wir wissen, und dieses Recht hatte er als Vater, dass er eben dem, was Maria geboren hat, Gott dieses Privileg hatte, den Namen Jesus zu geben. Der durfte ihm diesen Namen geben. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das ist natürlich auch das, was sein Leben verändert. Ich stelle mir diese Situation vor, wie das damals in Bethlehem gewesen ist. Jesus kommt auf die Welt und dann sagt er, dass dieses Kind soll Jesus heißen. Das ist die Veränderung der Weltgeschichte, dass dieser heilige und ewige Name in diese Welt gekommen ist. Und wir bereiten uns ja heute so ein bisschen vor auf das Weihnachtsfest halt. Das bitte ich euch auch mitzunehmen. Wenn ihr heute Abend unterm Weihnachtsbaum sitzt, Bescherung ist, wenn ihr morgen, übermorgen esst, vergesst diesen heiligen und ewigen Jesusnamen nicht, der alles verändert und von dem hier in der Engelsbotschaft die Rede ist. Und ein fünftes und letztes, ein Wort der Schrifterfüllung. Auch wieder etwas, was alles verändert. Josef erfährt hier am eigenen Leib, dass die Schrift wahr ist. Er ist ein frommer Mann und da kann man davon schließen, dass er sich auch ausgekannt hat in den Schriften des Alten Testamentes. Dass er die fünf Bücher Mose und dass er die Propheten kannte. Dass er wusste von dem, was in Jesaja 7 prophezeit ist, wenn es da heißt. Und darauf nimmt ja der Engel hier Bezug, halt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben halt. Er wird auf einmal mit hineingenommen in die Schrift. Die Schrift erfüllt sich in und an seinem Leben. Und da dürfen wir eins ganz sicher sein, der ist nach dieser Engelsbegegnung ganz anders durchs Leben gegangen. Er hat erlebt, dass die Schrift wahr ist und dass sie sich erfüllt. Nicht nur an der Stelle, das ist ja dann bei Josef weitergegangen halt. Ich wird berichtet im nächsten Kapitel halt, also als er nach Bethlehem geht halt, auch da heißt es ja in Micha 5 halt, und du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Auch das hat er miterlebt. Dann Matthäus 2, 15 bis 16 halt nicht. Und dann stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht, Hosea 11, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Oder weiter heißt es dann, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem tot töten. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Also nicht nur hier in dieser Engelsbotschaft, sondern auch in dem, was dann weiter passiert in der Weihnachtsgeschichte, darf Josef erleben, dass die Schrift sich erfüllt. Die Schrift erfüllt sich. Und wenn du das in deinem Leben erfährst, dann verändert sich für dich alles. Zu wissen, dass das jetzt nicht irgendwie ein Buch ist, das eben dieser Religion des Christentums gegeben ist, so wie es eben für die Juden das Alte Testament gibt, so wie es für die Muslime den Koran gibt, sondern zu sagen, dass das alles wahr ist und dass sich das in deinem Leben erfüllt. Ich habe das eben noch mal kurz angerissen von meiner Bekehrung, als ich 15 Jahre alt geworden bin. Ich weiß noch, wie ich auf dieser Freizeit gewesen bin, habe all diese Bibelarbeiten gehört, durfte mich dann durch die Gnade Gottes bekehren und bei der nächsten Bibelarbeit, die ich gehört habe, die über Lukas 8 ging, über das vierfache Ackerfeld, ich auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Schrift hatte und verstand, wo bist hier, hier bist du gemeint, nicht? Du warst bisher toter Weg, auf den das Korn gefallen ist und jetzt darfst du fruchtbar sein. Ich habe es sofort begriffen, ich habe die Erfüllung des verstanden. Bis dahin war mir die Decke vor den Augen, aber dann wird die Schrift erfüllt in deinem eigenen Leben. Die Schrift erfüllt sich natürlich auch im Weltgeschehen, dazu braucht es uns Menschen nicht. Aber wenn du als Mensch dort mit hineingenommen bist, wenn du Teil der Heilsgeschichte wirst, und Josef ist ja nun Teil der Heilsgeschichte, dann verändert sich alles und ich darf auch Teil der Heilsgeschichte sein, weil ich den Heiligen Geist habe und ihr dürft Teil der Heilsgeschichte sein, die ihr gläubig seid, weil ihr das versteht und annehmt, was eben an Schrifterfüllung in eurem Leben passiert. Ihr seid ja nicht gläubig, weil, wie gesagt, irgendwann christlich getauft worden seid und ihr einfach zu faul seid, aus der Kirche auszutreten, sondern ihr seid gläubig, weil ihr den Heiligen Geist habt und weil ihr alle selber verstanden habt, das Wort ist wahr. Das, was im Psalm 23 steht von dem guten Hirten, das ist wahr. Da erfüllt sich die Schrift für mich. Das ist nicht nur ein totes Wort, was ich im Konfirmandenunterricht erlebt habe, sondern wenn du im Glauben bist, erlebst du, dass die Schrift sich erfüllt. Das ist genau das, was es ist. Wenn dir Jesus begegnet, der ja das Wort ist, das werden wir heute Abend wieder hören. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Wenn sich die Schrift in deinem Leben erfüllt, dann verändert sich alles. Dann wirst du vom Ungläubigen zum Gläubigen, so eben wie das der Josef auch erfahren darf. Und das ist das ganz Starke eben halt, das ist das Verändernde halt, nicht? Wenn das in deinem Leben passiert, dass du erlebst, die Schrift ist wahr, sie erfüllt sich tatsächlich ja Wort für Wort, was da stimmt, für mein Leben, für mein Schicksal eben, weil dieser Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Das ist das Verändernde des Engelswortes, dass eben die Schrift sich erfüllt. Ein veränderndes Engelswort, ein Wort von der Furchtlosigkeit, ein Wort von der Gottessohnschaft, ein Wort von der Jungfrauengeburt, ein Wort von der Namensgebung und ein Wort von der Schrifterfüllung. Möge unser Herr und Heiland dieses verändernde Engelswort an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.